Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir werden uns heute einem Thema zuwenden, das, wie ich finde, eine sehr bedrückende Seite hat: Mobbing. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben und sich diese Folge gewünscht. Ich glaube, weil das ein Thema ist, was viele Menschen aus eigener Erfahrung auf die eine oder andere Weise kennen. Wir werden in dieser Folge eine Fallgeschichte hören über eine eskalierende Mobbing-Dynamik und dann versuchen, hinter die Kulissen zu schauen, was sind die unbewussten Konflikte der Beteiligten, warum mobbt jemand und was für Folgen hat das für eine betroffene Person und wo gibt's vielleicht Handlungsmöglichkeiten. Ich finde das Thema auch deshalb bedrückend, weil es ja letztlich die Dynamik von Ausgrenzung und Ausstoßung aus Gruppen beschreibt und eigentlich das betrifft, was vielleicht ja nicht ohne Grund an der allerersten Stelle der Charta der Menschenrechte steht, nämlich die Würde eines Menschen. Also ich glaube, Mobbing ist immer ein Angriff auf die Würde eines Menschen und hat immer etwas von einer Dynamik einer Gruppe gegen Einzelne oder einen Einzelnen zu tun.
Diese Folgen, die Mobbing anrichten, das sehen wir auch häufig in der Psychotherapie, wenn später Betroffene kommen und versuchen, dann das aufzuarbeiten, was geschehen ist. Ich finde aber nochmal wichtig den Punkt, dass es vielleicht letztlich nicht nur wichtig wäre, dass die betroffene Person versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist und sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sondern dass im Grunde alle Beteiligten an sich arbeiten müssten und versuchen müssten zu verstehen, wie es zu dieser destruktiven Dynamik gekommen ist.
Ja, weil Mobbing immer das Handeln einer ganzen Gruppe ist. Auch der Personen, die scheinbar unbeteiligt sind oder die scheinbar nicht aktiv mitwirken.
Bevor wir jetzt aber in die Fallgeschichte einsteigen, ein kurzer Hinweis auf unsere Förderplattform Patreon. Einige kennen diese vielleicht schon, andere sind ja vielleicht auch neu dazugestiegen. Und hier gibt es nämlich viele Bonusfolgen. Zum Beispiel zu verschiedenen Erziehungsstilen, psychoanalytisch betrachtet oder auch, wie ich finde, zu dieser Folge passend, ein Lesekreis zu dem berühmten Psychoanalytiker Sándor Ferenczi über die Folgen von Traumatisierungen.
Wir möchten auch die Gelegenheit ergreifen, um uns zu bedanken bei allen, die unseren Podcast auf die eine oder andere Weise unterstützen. Das macht es möglich, dass wir diesen Podcast hier so fortsetzen können. Jetzt steigen wir aber mal ins Thema ein und hören die Fallgeschichte, die an einem, glaube ich, sehr typischen Ort von Mobbing angesiedelt ist, in der Schule. Man hätte auch den Arbeitsplatz oder andere Kontexte nehmen können, aber ich glaube, das ist sehr instruktiv dafür, wie Mobbing-Dynamiken funktionieren und was auch die Gründe und Voraussetzungen davor sind.
Sophie ist 13 Jahre alt. Auf den ersten Blick wirkt sie etwas still und schüchtern. Wer sie aber besser kennt, weiß um ihre lustige und kreative Art. In den Klassenstunden ist sie eigentlich die ganze Zeit am Zeichnen und Skribbeln. Sie hat drei Freundinnen, mit denen sie die Pause verbringt und auch nachmittags etwas unternimmt. In den ersten Jahren nach dem Übergang auf das Gymnasium hatte sie eher eine unauffällige Rolle im Klassenverband. Ab der 7. Klasse aber hat es zunehmend angefangen, dass sie Zielscheibe von Sticheleien wurde. Das hat vor allem mit Nico zu tun. Er ist der Klassenclown, immer etwas vorlaut. Er hat ein Talent, den Applaus der Klasse einzuheimsen, überschreitet dabei aber auch Grenzen. Vor allem beruht sein Humor darauf, sich über andere lustig zu machen, wobei er sehr schlagfertig und gewitzt ist. Er selbst ist fast unnahbar, antwortet meist ironisch oder dreist, wenn man ihn versucht, offen und ernst anzusprechen. Nico bewegt sich in Gruppen, hat immer eine Clique um sich herum, obwohl ihn trotzdem niemand wirklich gut zu kennen scheint. Fast jeder wird irgendwann zu Nikos Zielscheibe. Seit dem neuen Schuljahr schießt sich Nico und seine Clique aber immer mehr auf Sophie ein. Nico macht sich über Sophies Kunst lustig, reißt ihr Bild weg, kommentiert es negativ und stellt sie bloß. Zunehmend geht er auf ihr Äußeres, macht sich über ihre vermeintlich ungeschickten Versuche lustig, sich hübsch zu kleiden oder dem Lehrer kluge Antworten zu geben. Sophie ist davon getroffen und schämt sich. Sie versucht so damit umzugehen, dass sie zunächst ignoriert. Das aber wird immer schwieriger, weil Nico und seine Clique sie schon vom Betreten des Schulgebäudes an ins Visier nehmen. Während sie mit einer Freundin in der Pause durch den Hof läuft, ruft ihr Nico einen fest etablierten, diffamierenden Spitznamen zu. Sophie ist es vor allem vor den anderen und ihren Freundinnen peinlich, die aber nicht darauf reagieren. Auch Sophie kann das nicht wirklich ansprechen, weil sie sich so schämt. Sie versucht Haltung zu bewahren, indem sie so tut, als würde sie es gar nicht wirklich bemerken. Die Dämme brechen auf einer Klassenfahrt, der sie bereits mit einer gewissen Angst entgegengesehen hat. Schon auf der Busfahrt wird Sophie gehänselt, zum Teil ganz offen. Es beteiligen sich nun auch Mitschüler, die bislang nicht involviert waren. Es herrscht eine grausame Heiterkeit, während sie um ihre Würde ringt. Es fliegen Papierkügelchen an ihren Hinterkopf. Dreht sie sich um, sieht sie nur grinsende Gesichter und Schulterzucken. Das Schlimmste ist für Sophie aber das Verhalten ihrer Freundinnen. Sie bemerkt eine gewisse Zurückhaltung bei ihnen, als es um die Frage der Zimmerzuteilungen geht. Vor allem aber hängen ihre Freundinnen jetzt mit den Coolen aus der Klasse ab und nehmen Sophie nicht mit. Sie vereinbaren sich ohne Sophie und kümmern sich nicht darum, wenn sie wie das fünfte Rad am Wagen daneben steht, geben ihr das Gefühl, nichtig zu sein. Nach der Klassenfahrt ist das Mobbing in der Klasse voll etabliert. Sophie bekommt mit, dass in einem Social-Media-Kanal, den ihre Klasse gebildet hat, ein Meme von ihr kursiert. Die Pausen verbringt sie nun alleine, trifft sich nicht mehr mit ihren Freundinnen. Einmal versucht sie, Nico anzusprechen. Dieser streitet aber ab, dass es überhaupt irgendein Problem gibt, antwortet ihr nur hämisch oder auf seine dreiste Weise. Die Lehrer versuchen ein wenig zu beschwichtigen. Jetzt hört auf, Jungs. Ermahnen aber auch Sophie, wenn sie von der Clique provoziert, heftig reagiert, scheinen das Ausmaß des Mobbings gar nicht richtig zu erfassen. Ja, jetzt haben wir von Sophie und dem, was ihr widerfährt, gehört. Vielleicht, Jakob, kannst du erstmal beschreiben, was genau hier passiert.
Ja, ich glaube, was man hier sehen kann, ist, wie sich eine Mobbing-Dynamik etabliert und hier ja auch voll eskaliert. Mit dem Resultat, man kann es eigentlich so sagen, dass am Schluss eine Entmenschlichung stattfindet. Also Sophie ist irgendwie aus dieser Gruppe ausgestoßen, wird auch anders behandelt als alle anderen. Und mit ihr werden Dinge gemacht, die man eigentlich nicht mit einer Person machen würde, deren Würde man achtet, sondern sie ist irgendwie als eine Person markiert, die in der Gruppe irgendwie als Opfer behandelt werden kann. Ich glaube, das ist sozusagen die voll ausgeprägte Form von Mobbing. Es kann natürlich auch Dynamiken geben, wo das früher stehen bleibt und eine Person nur immer wieder mal was abbekommt. Aber hier wird Sophie zu dieser einen Person in der Klasse, die es trifft. Ich glaube, wenn man es jetzt von außen betrachtet, könnte man sagen, dass in der Gruppe zumindest eine sehr destruktive Dynamik innewohnt, die auch was mit Nico zu tun hat, aber auch was mit den anderen Mitschülern und die dazu führt, dass am Schluss die Gruppe sich spaltet in ein Opfer und eine Täter- und eine Mitläufergemeinschaft. Also man sieht Nico hier ja erstmal so sehr aggressiv auftreten und er ist auch der Rädelsführer und als Täterfigur irgendwie identifizierbar. Ich glaube, für die Psychologie der ganzen Sache ist aber entscheidend, was in der Gruppe passiert. Oder besser gesagt, was in der Gruppe nicht passiert. Nämlich eine Solidarisierung mit dem Opfer, das sich gegen den Täter stellt und wahrscheinlich seine Macht sofort brechen würde, sondern eine zunehmende Identifikation mit dem Täter.
Also letztlich ist es die ganze Gruppe, die beteiligt ist. Würdest du denn sagen, gibt es denn spezifische Konstellationen oder bestimmte Gruppen, in denen es besonders häufig oder besonders leicht zu Mobbing kommt?
Also es ist untersucht, dass es häufiger in, ich sag mal, Zwangsgemeinschaften stattfindet, also immer da, wo Institutionen sind, aus denen man nicht einfach so rauskommt, wie zum Beispiel dem Klassenverband, kann man nicht einfach sagen, ich mache halt vormittags irgendwas anderes. Und die zweite Zutat, die, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist ein Moment von Anomie. Das heißt, Gruppen, in denen aus unterschiedlichen Gründen eine Art strukturierende Ordnung verloren geht. Das ist, glaube ich, bei so jugendlichen Gruppen per se schon mal der Fall. Also die sind zum Teil ganz offen unstrukturiert, hat aber auch viel damit zu tun, ob es zum Beispiel Lehrern oder anderen dritten Instanzen gelingt, so etwas wie Ordnung in der Gruppe herzustellen. Was hier ja nicht geschieht. Die Lehrer kriegen das gar nicht richtig mit. Das ist aber jetzt nicht nur in Jugendgruppen so, sondern das kann in allen möglichen Gruppen so sein. Also man weiß das auch aus dem Arbeitsumfeld, dass dort Mobbing häufig stattfindet, wo in einer Gruppe gerade Veränderungsdruck herrscht. oder Angst vor Arbeitsplatzverlust oder es Rivalitäten gibt oder die Gruppe aus irgendwelchen anderen Gründen, Führungsverlust, Führungswechsel, aus irgendwelchen anderen Gründen in eine Krise gerät. Und eine Gruppe, die in die Krise gerät oder sich altersgemäß in einer Dauerkrise befindet, Identitätssuche, die entwickelt leichter eine destruktive Dynamik. Und rein gruppenpsychologisch betrachtet, wir schauen uns jetzt die einzelnen Ebenen an, aber auf einer Gruppenebene betrachtet, ist es so, dass eine Gruppe ihre destruktive Dynamik meist binden kann, indem sie ein Opfer sucht, das sie ausstößt. Das ist das ganz alte Sündenbock-Prinzip. Also all die negativen, destruktiven Kräfte innerhalb der Gruppe werden gebündelt auf eine Person oder eine Untergruppe und das befreit und entlastet die Gruppe vor diesen Spannungen, die in ihr eigentlich herrschen.
Das heißt, wenn Mobbing stattfindet, kann man sich eigentlich vielleicht auch immer fragen, ist es ein Symptom von etwas Größerem?
Ja.
Diese Frage nach dem großen Ganzen, mit dem das zusammenhängt, das kommt in der Fallgeschichte bei uns jetzt ja weniger vor, wobei es sehr interessant wäre. Also zum Beispiel die Frage der Gewalt in Institutionen. Also wie viel von der Gewalt, die in den Strukturen zum Beispiel vorhanden ist, spiegelt sich eventuell in den Gruppen und in Gruppendynamiken wider?
Ja, oder soziale Ungleichheit, die in Institutionen herrscht.
Ja, oder Autorität und wie damit umgegangen wird. Oder Bestrafung und wie die ausgeübt wird.
Ja. Also psychodynamisch, glaube ich, kann man immer auch nach der Funktion von Mobbing in einer Gruppe oder in einer Institution fragen. Und vielleicht, wenn man die Situation noch genauer anschaut, was ist denn eigentlich so das Thema? Mobbing kann in dem Sinne eine sehr dysfunktionale oder sehr pathologische Art der Problemlösung in einer Gruppe sein. Also wenn es zum Beispiel sehr stark um Fragen der sozialen Anerkennung geht und sich alle bedroht fühlen in ihrer Anerkennung. Mobbing bietet die Möglichkeit, dass sich jeder überlegen fühlt, einer Person gegenüber zumindest, die dann ausgeschlossen wird. Nur das geht vielleicht viel um Schuldfragen, Misserfolge in Institutionen. Und das Mobbing ist sozusagen die Verlagerung von Schuld, Sündenbock-Mechanismus. Oder es gibt sehr destruktive Rivalitäten und das Mobbing bietet eigentlich die Möglichkeit, Differenzen zu lösen durch Zusammenschluss gegen ein Opfer. Also da vertragen sich die Leute wieder. Also auf irgendeine Weise trägt das Mobbing dazu bei, die Gruppe zu stabilisieren, aber eben auf eine pathologische Weise, man könnte fast sagen, auf eine Weise, dass es ein Opfer geben muss. Und das ist eigentlich eine archaische Art von Organisation in der Gruppe, fällt hinter dem zurück, was ja in der Bibel eine zentrale Stelle ist, nämlich wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern will, Gott Einhalt gebietet und sagt, er will dieses Opfer nicht, also das Ende des Menschenopfers. Und das Mobbing fällt eigentlich wieder zurück, fordert ein Menschenopfer, um eben ein Problem in einer Gruppe zu lösen. Also das wäre sozusagen nochmal die kulturgeschichtlich-archaische Dimension.
Und Jakob hat ein Bibelzitat wieder untergebracht. Ja, ist aber ja die Bibel auch ein psychologisch lehrreiches Buch.
Ja, wie die griechischen Mythen.
Wir wollen uns jetzt den Einzelperspektiven widmen. Wir beginnen mit der Täterseite, hier allen voran Janiko. Und ein psychoanalytisches Prinzip ist ja, alles verstehen zu wollen. Wir wollen also auch verstehen, wer Nico ist. Und vielleicht kannst du ja einige Worte über Nicos Geschichte erzählen.
Biografisch kommt Nico aus einem zerbrochenen Elternhaus. Eine große Rolle spielt, dass der Vater die Familie schon früh verlassen hat, nur sporadisch Kontakt zu ihm besteht. Die Mutter ist mit Nico und dessen kleiner Schwester überfordert. Nico ist schon als Kind vom Thema der Anerkennung beherrscht. Er sucht immer die Bühne, ist laut und auffällig, meist allerdings, indem er Blödsinn anzettelt, der manchmal auch eine sadistische Wendung hat, meist allerdings vor den Augen der Erzieherinnen verborgen. Er hat große Probleme, Frustration auszuhalten, etwa bei Gesellschaftsspielen zu verlieren, fühlt sich dann in unerträglicher Weise klein gemacht oder gedemütigt, was er mit Rache oder Vergeltung auszugleichen versucht. Das bekommt auch seine jüngere Schwester zu spüren, die sich gegen Nico nicht wehren kann. Aber Nico hat auch eine sehr gewinnende Seite, kann etwa Freunden oder auch seiner kleinen Schwester gegenüber sehr solidarisch und beschützend sein. In seiner Jugend verfestigt sich seine Haltung fast zu einem Charakterpanzer. Durch seine permanente Schlagfertigkeit und Ironie hält er sich in einer überlegenen Position. Passiert es einmal doch, dass er in eine schwächere Position gerät, etwa wenn er eine Zurückweisung erfährt, wird er sehr emotional, entweder wütend oder ist bis zu den Tränen aufgelöst. Innerlich erlebt sich Nico ständig unter einem enormen Druck, sich zu beweisen. Er erlebt den Tag als eine permanente Herausforderung zu zeigen, wer er ist. Als Kind gegenüber seiner Mutter und in seinen späteren Liebesbeziehungen hat Nico eine sehr regressive Seite, ist verkuschelt, möchte am liebsten den ganzen Tag mit der Person im Bett verbringen, kann seine Partnerinnen kaum loslassen. Das Mobbing gegenüber Sophie erlebt er als lustig, schreibt ihr die Schuld dafür zu, dass sie etwas abbekommt. Für sein Empfinden ist an Sophie etwas Störendes, Provozierendes, etwa, dass sie eingebildet sei mit ihrem Zeichnen, obwohl sie gar nicht gut zeichnen kann. Insgesamt empfindet er das Mobbing aber als nebensächlich, tut es in seinem Gefühl eher aus Spaß oder Zeitvertreib, während er zugleich aber etwa der Erstellung eines Memes viel Zeit und eine grausame Kreativität widmen kann. Ja, wie hörst du denn jetzt diesen Hintergrund? Warum macht Nico das, was er macht?
Also ich finde, was ja auf jeden Fall auffällt, sind die Verletzungen, die Nico offenbar mit sich trägt. Warum jetzt genau im Einzelnen, das ist natürlich eine Mutmaßung, aber ein Hinweis könnte zum Beispiel schon auch nochmal dieses Thema sein des fehlenden Vaters, also der Vater, der die Familie verlassen hat und auch dann anschließend die vielleicht abwesende Mutter in einer gewissen Weise, also wenn hier zumindest steht überfordert, heißt ja, dass sie sich nicht in einem Maße, die für Nico wichtig wäre, ihm widmen kann. Und wie er das kompensiert oder wie er sich vielleicht ein verletztes Selbstgefühl zurückholt, ist etwas, indem er etwas macht, was er gut kann oder indem er sich nämlich lustig gibt und den Clown spielt, leider aber in einer Weise, die auch offenbar problematisch ist. Also er sucht die Bühne, aber leider eben nicht in einer ausschließlich kreativ-konstruktiven Weise, sondern offenbar auch in einer kreativ-destruktiven Weise. Er braucht also nicht nur die Bühne, wo er gesehen wird, sondern er braucht dafür auch ein Opfer, das er schlecht machen kann.
Ich glaube, dass es in der Geschichte von Nico auch viel um Scham geht. Also Kampf um Anerkennung, ne? Das ist ein Thema Anerkennung. Ich glaube, dass es auch was mit einer Geschichte von einer frühen Beschämung zu tun hat. Mhm. Kann man wieder den Vaterverlust sich vorstellen, also keinen Vater zu haben. Die Familie ist nicht richtig, es fehlt irgendwie so die starke Figur an der eigenen Seite. Man kann sich vieles hier überlegen, wenn man es nicht so genau
könnte
weiß.
Auch zum Beispiel eine weitere Hypothese wäre ja zum Beispiel zu überlegen, wie hat er das erlebt, dass der Vater ihn verlassen hat. Manche Kinder haben ja dann das Gefühl, vielleicht sind sie nicht liebenswert genug gewesen, sonst könnte mich ein Vater doch gar nicht verlassen. Und das kann ja dann auch wieder ein Gefühl der Scham auslösen. Ja. Das Gefühl, man ist nicht gut genug, vermeintlich.
Und ich glaube, dass aus diesem Thema der Scham und einer Verletzung heraus sich, glaube ich, eigentlich ein sehr prekäres Ringen um männliche Identität, ne, auch schon im jungen Alter heraus entwickelt und um Potenz, also es zu können. Und ich glaube in diesem Sinne, dass es für ihn unglaublich wichtig ist, diese männliche Potenz zu besitzen. Also er ist unangreifbar, er kann alles, er ist mächtig und er ist überlegen die ganze Zeit und wehrt damit das ab, was Mervyn Glasser, ein ganz toller Autor, den man übrigens lesen sollte, wenn man sich mit dem Thema Gewalt und Aggression in der Psychoanalyse beschäftigt, was Mervyn Glasser den Weak Spot nennt der männlichen Identität. Also eigentlich einen weichen, verletzlichen, schwachen, im Anführungszeichen, Punkt, der, glaube ich, bei ihm eine wirkliche biografische Verletzung anzeigt. Also bloß nicht weich werden, bloß nicht schwach werden, das löst er in einem Versuch, sich die ganze Zeit in eine überlegene Position zu bringen. Und jetzt wäre zu fragen, ich glaube, woher zieht er seine Kreativität? Ich glaube, aus einem Lustgewinn. Also hier könnte man schon überlegen, ist das fast eine perverse Dynamik, also im Sinne einer sadistischen Dynamik. Ist eine sadistische Lösung.
Also pervers in dem Sinne, dass durch Verletzung zufügen Lust entsteht, statt zum Beispiel ein fühlendes Mitleid oder so.
Also nicht Liebe macht Lust, sondern Verletzung oder Hass macht Lust. Mhm. Also dass er seine Kreativität hier aus einem Lustgewinn rauszieht, dass er diesen Konflikt um seine eigenen Kleinheitsgefühle, um seinen Weak Spot sadistisch löst. Das heißt, müsste man jetzt ihn fragen, wie er das eigentlich erlebt, oder man müsste nach seinen Sexualpraktiken später im Leben fragen, ob das nicht was Genussvolles sogar ist. Und daraus eine wahnsinnige Energie zieht und eine Kreativität, die ihn dann überlegen macht in solchen Situationen, mit der kein anderer mithalten kann. Also so hätte ich ein bisschen die Triebdynamik, hätte ich fast gesagt, die unbewusste Dynamik von Nico verstanden. Ich glaube, wenn man es nochmal psychoanalytisch ausdrückt, könnte man auch sagen, dass hier eine Über-Ich-Störung vorliegt. Also Über-Ich, die psychische Instanz, die irgendwie eine innere Struktur und Ordnung herstellt, ne, Verbote setzt und hier vielleicht durch den fehlenden Vater, vielleicht auch durch die überforderte Mutter, ist seine Frustration und seine Aggression, ich glaube auch seinem Neid, nicht wirklich innerlich Einhalt geboten. Also ich glaube, er braucht wirklich eine äußere Grenze, dass ihm jemand Stopp sagt, ne, du darfst hier das Gesellschaftsspiel, weiß ich nicht, vom Tisch nicht runterschmeißen. Wenn das nicht passiert, er den Raum bekommt, dann ist dieser Aggression kein Einhalt geboten, kein innerer Einhalt. Ne? Das wäre ja das Über-Ich, eine innere Instanz, die irgendwann sagt, Stopp, das darfst du nicht. Und wenn er jetzt die Möglichkeit bekommt, in einem anomischen Klasse, wo der Lehrer nicht so genau schaut, wo eigentlich ziemlich vieles unklar ist, dann glaube ich, kann er eine Aggression entfesseln, der er selbst keinen Einhalt gebieten kann. Und das wäre sozusagen die Über-Ich-Pathologie dahinter.
Eine Rolle spielt auch, dass letztlich Sophie ein Selbstanteil von Nico ist. Also dass Nico in Sophie etwas, was eigentlich in ihn selber ist, versucht zu bekämpfen. Aber statt dass er diesen Kampf innerlich ausführt und in sich sucht, was das eigentlich ist, was er da versucht zu unterdrücken und klein zu halten, es auf Sophie projiziert und dann versucht, konkret im Außen an ihr zu bekämpfen. Das kann man vielleicht an dem Zeichnen zum Beispiel festmachen. Also Sophie zeichnet ja offenbar mit einer gewissen Freude und Nikos Interpretation davon ist aber, sie sei eingebildet und bildet sich was auf ihre Zeichenkünste ein. Und ja, mehr oder weniger zerstört ihr die Freude daran, indem er sie vorführt und beschämt dafür. Und letztlich, selbst wenn Sophie sich was darauf einbilden würde, was gar nicht gesagt ist, dass sie das tut, vielleicht hat sie einfach eine Freude, wäre das ja immer noch kein Grund, sie vorzuführen. Also die Äußerung, sie ist eingebildet, ist im Grunde eine Rationalisierung für einen inneren Affekt, einen inneren unerträglichen Affekt. Wenn er ihr Malen angreift, greift er eigentlich etwas in sich an. Also vielleicht zum Beispiel ein Gefühl von Neid, was in ihm hochkommt. Könnte ja sein, dass er neidisch auf ihre Fähigkeiten ist oder neidisch darauf ist, dass sie sich einfach darin zeigt oder sowas. Also das etwas, was er eigentlich in sich bekämpfen muss.
Also er sagt ja, es stört ihn etwas an ihr und es muss irgendwie, muss er wegmachen. Und vielleicht dieses Störende ist ja irgendwie auch dieses Eigene, was Sophie darin zeigt, also jetzt mit dem Zeichnen, wenn man das Beispiel macht. Also irgendwie eine Eigenheit, in dem Sinn eine weiche Stelle an sich zeigen, etwas, was man gerne mag, in dem man sich ganz offen zeigt. Und das ist für ihn etwas Störendes. Ich glaube, das erträgt er so wenig, wie er es eben an sich selbst erträgt. Ich glaube, im Unbewussten erscheint ihm das quasi wie ein Teil seiner selbst. Du hast gesagt, ein Selbstanteil, eine Repräsentanz von etwas, was er bei sich sehr stark unterdrückt. Und das muss er dann im Außen bekämpfen. Ne? Und das kommt im Bewussten, erscheint das irgendwie als Störgefühl. Oder bedrängt ihn geradezu als Provokation. Also er fühlt sich auf eine komische Weise von Sophie provoziert zur Aggression.
In den sozialen Medien, wenn der Fall da besprochen würde, dann wäre wahrscheinlich ganz schnell das Label narzisstische Pathologie oder irgendwie Narzissmus da. Wie siehst du das denn? Wie würdest du das denn bei Nico einschätzen?
Also da muss man sehr vorsichtig sein. Vor allem, weil man ja auch das Alter von Nico berücksichtigen muss. Mhm. Also Nico ist 13, 14 wahrscheinlich hier. Und es ist ja eh unüblich, dass man so eine Diagnose wie narzisstische Persönlichkeit oder eine Persönlichkeitsstörung überhaupt in so einem jungen Alter vergibt. Weil man weiß, dass in der Jugendzeit noch vieles in der Bewegung ist, viele Auffälligkeiten entstehen, die sich aber dann auch wieder glätten können. Weshalb man mit solchen Diagnosen, auch Borderline übrigens, sehr vorsichtig sein sollte im Jugendalter. Wenn sich das aber bis ins Erwachsenen, junge Erwachsenenalter hinein verfestigt und vielleicht so typische, charakteristische, narzisstische Schwierigkeiten auch dazu kommen, also zum Beispiel Beziehungen nur nach dem Macht-Ohnmacht-Schema gestalten zu können oder gar nichts an sich heranlassen zu können, dann könnte man schon überlegen, ob sich so eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur entwickelt. Also was man sagen kann, dass es auf jeden Fall bei ihm um Selbstwertthemen geht, Anerkennung, den Beifall der anderen, auch Macht-Ohnmacht-Verhältnisse herzustellen, also weiß man nicht genau, aber man könnte sich vorstellen, dass das für ihn ein wichtiger Aspekt beim Mobbing ist, dass er in so eine allmächtige Position kommt und Sophie so ohnmächtig ist und sich nicht wehren kann. Neben dieser narzisstischen Thematik oder vielleicht unterhalb dieser narzisstischen Thematik kann man sich aber vorstellen, dass bei ihm auch diese sadomasochistische Dynamik eine große Rolle spielt. Also in dem Sinne, dass sich wirklich für ihn ein Lustgewinn aus dem Quälen ergibt und er sich dadurch ein Stück Befriedigung, aber ein Stück auch Erleichterung von einem inneren Konflikt verschafft. Also er wird etwas, das ihn selber quält, los, indem er etwas anderes quält. Wäre das so, also das wäre jetzt diese sadistische Variante, masochistisch wäre dann auch die Selbstqual irgendwie genussvoll zu erleben. Wäre das so, würde man das wahrscheinlich auch an vielen anderen Sachen noch sehen. Also Tiere quälen oder in anderer Weise, vielleicht in seiner späteren Sexualpraktiken oder in seinen Fantasien oder ähnlichen. Also bei der narzisstischen Thematik geht es ja viel um soziale Kognitionen, also wie sehen mich die anderen, steigert das irgendwie meine Anerkennung, wenn ich etwas Bestimmtes mache. Bei dieser sadistischen Dynamik, da geht es viel um Befriedigung. Also vielleicht fast so eine suchtartige Struktur, also es immer wieder tun müssen, süchtig nach dieser Befriedigung zu sein, die das Quälen verschafft. Und das würde, ich glaube, dieser Dynamik nochmal eine ganz andere Dimension geben.
Also das kann man vielleicht ja auch an so Stellen sehen, wenn geschildert wird, dass er unglaublich viel Zeit auf das Erstellen von grausamen Memes aufwenden kann. Also dass da irgendwie eine hohe Lustbesetzung zu sein scheint, eben sowas zu erstellen und seine Kreativität in dieser grausamen, quälenden Weise für jemand anders zu nutzen.
Und da wäre ja genau die Frage, was ist da seine Fantasie dabei? Stellt er sich dann vor, wie die anderen ihn dann bewundern dafür, dass er so tolle Memes macht? Oder stellt er sich vor, wie er so viel quälen kann? Was ist für ihn da im Vordergrund? Das eine wäre das Narzisstische, das andere das Sadistische. Widerspricht sich aber auch nicht, es kann auch beides sein.
Also ich glaube, man muss allerdings wirklich im Sinn behalten, wir reden jetzt eher von Erwachsenen. Jetzt bei Nico mit 13, 14 ist es in the making. Also das kann wirklich noch alle möglichen Richtungen nehmen, was man schon allein übrigens daran sieht, dass später im Erwachsenenalter viele, wenn sie an solche Zeiten denken, auch sich selber hinterfragen, zum Beispiel, warum sie da mitgemacht haben oder es vielleicht sogar initiiert haben, das Mobbing und so weiter. Also da ist, glaube ich, noch viel Spielraum.
Ja, aber zumindest eine gewisse Auffälligkeit ist es. Mhm. Vielleicht gehen wir mal über zu einer anderen Rolle, nämlich die der Mitläufer oder der Gruppe. Wir haben jetzt hier mal eine Freundin von Sophie rausgegriffen, nennen wir sie Carla, und versuchen mal zu schildern, wie sie eigentlich diese Dynamik des Mobbings erlebt.
Carla nimmt das Mobbing wahr und findet es unangenehm und auch nicht richtig. Etwa als Sophie auf dem Schulhof diffamierende Spitznamen nachgerufen werden. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll, fühlt sich selbst sehr unsicher und nicht schlagfertig, ständig in einem inneren Konflikt, sobald sie mit Sophie zusammen ist. Sie fängt an, sich innerlich Gründe zurechtzulegen, warum das Mobbing ausgerechnet Sophie trifft. Ihr Gedanke, wäre Sophie nicht so seltsam, würde sie nicht so sehr zur Zielscheibe, und beginnt so auch Schuld auf Sophie zu schieben. Als das Mobbing voll etabliert ist, empfindet Carla Sophie gegenüber fast so etwas wie eine Berührungsangst. Sie hat Angst, selbst zur Zielscheibe zu werden, wenn sie sich an ihre Seite stellt. Aber etwas an Sophie fühlt sich beinahe eklig an. Die Art und Weise, wie sie aussieht oder bestimmte Manierismen. Es ist für Carla erleichternd, die Pausen nicht mehr mit Sophie verbringen zu müssen, auch wenn sie den Gedanken von sich fernhalten muss, wie es Sophie damit eigentlich geht. Einmal beteiligt sie sich an einem Meme, womit sie sich plötzlich der Gruppe sehr zugehörig fühlt. Ansonsten hält sie sich aber heraus, schweigt zu der Angelegenheit.
Tja, wie hörst du denn Carlas Perspektive?
Also, ich höre da vor allem ein Dilemma raus. Also zum einen, finde ich, wird ja schon auch, oder kann man erahnen zumindest, wie wichtig die Rolle der Mitläufer der Gruppe ist. Man kann sich ja mal das Szenario überlegen, was wäre passiert, wenn sich diese Freundinnen, eben jetzt hier Carla herausgegriffen, vor Sophie gestellt hätten und damit vielleicht sie aus der Schussbahn gezogen hätten. Das Mobbing zielt darauf, jemanden von der Gruppe zu isolieren. Und wenn sich eine Gruppe dann davor stellt, dann zieht sozusagen das wandernde Auge, das jemanden sucht, eigentlich in der Regel dann weiter. Und deswegen ist es so entscheidend, wie auch die Gruppe insgesamt reagiert und ob sie das zulässt. Das ist die eine Seite. Ich finde aber, was auch deutlich wird, ist die Angst. Und ich glaube, dass es hier um wirklich eine fundamentale, fast schon existenzielle Angst geht. Also eine Angst, ausgegrenzt zu werden, ist für einen Menschen, das soziale Wesen, eine der schlimmsten Bestrafungen, die es gibt, nicht mehr zu einer Gruppe zu gehören. War ja früher ganz wichtig, um überleben zu können, eine Gruppe zu haben. Und ich finde, was auch darauf hinweist, dass es um solche Ängste geht, so wirklich archaische Ängste, ist, dass sie, wenn sie an Sophie denkt oder sieht, sie Ekel empfindet. Ekel ist etwas auf der körperlichen Ebene, was der Mensch dann empfindet, wenn er sich vor etwas, zum Beispiel Giftigem, schützen will. Dann macht der Mensch auch automatisch eine Geste des Ausspuckens. Das heißt, man soll damit nicht in Berührung kommen. Das macht der Körper, um sich zu schützen, um zu überleben. Und das kann man sich auch auf einer psychischen Ebene so vorstellen. Das heißt, irgendwas ist in Gang gekommen in Carla, dass sie anscheinend das Gefühl hat, sie ist in so einer bedrohten Situation, dass sie sich jetzt schützen muss. Und das macht sie, indem sie sozusagen, ich sag's mal krass, Sophie los wird.
Ich glaube, diese Perspektive von Carla, die dann auch repräsentativ für die Gruppe steht, das ist eigentlich das Entscheidende bei einem Mobbingvorgang. Es sind gar nicht die, die aktiv vorne dabei sind, sondern es ist die Gruppe, die letztlich, und ich glaube, man kann das an dieser Beschreibung hier sehen, die letztlich den Täter oder die Täterklicke anerkennt in dem, was sie tut, oder es zumindest duldet und damit legitimiert. Und man sieht, glaube ich, es passiert jetzt gar nicht dadurch, dass jetzt Carla dem zustimmt. Also am Anfang findet sie es nicht in Ordnung, was passiert, sondern dass sie, wie du es beschrieben hast, in ein inneres Dilemma gestürzt wird. Das kommt aus eigener Angst. Ich finde, es kommt aber auch aus einer Dynamik der Schuld. Also wenn sie mit Sophie über den Schulhof läuft und Sophie wird angegriffen, nimmt sie ja eigentlich was wahr, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Und sie kommt, glaube ich, auch in das innere Dilemma, sie müsste jetzt doch eigentlich was machen. Nur sich vor Sophie stellen, antworten, ihr helfen, das wäre eigentlich das Richtige in der Situation. Aber sie traut sich nicht, sie hat Angst. Und das, glaube ich, erzeugt wahnsinnige Schuld in ihr. Mhm. Und diese Schuld könnte sie loswerden, indem sie aktiv wird. Aber das ist auch sehr schwierig, ne? Also gerade wenn man jetzt ein junger Mensch ist und noch nicht so gefestigt und Angst eben hat. Oder sie wird die Schuld los, indem sie sich innerlich die Situation so zurechtdeutet, dass es eigentlich schon auch seine Berechtigung hat, was Sophie abbekommt. Auch dadurch kann sie sich von Schuld befreien. Eigentlich ist sie auch komisch. Und wäre sie nicht so komisch, dann würde sie ja auch nicht so angegriffen. Das ist, was wir in der Sozialpsychologie ja dieses Blaming the Victim nennen. Und das ist eigentlich ein Mechanismus der Schuldentlastung, was aber in der Folge hat, dass man sich mit dem Opfer entsolidarisiert und sich eigentlich in diesem Moment auf die Täterseite stellt. Man übernimmt das Modell des Täters. Das ist eigentlich ähnlich, was auch Nico sagt, die ist komisch, die stört, da ist irgendwas an ihr, was auch mich dazu berechtigt, sie anzugreifen. Und Carla sagt ja, es ist berechtigt mich dazu, mich aus der Sache rauszuhalten. Und damit ist sozusagen diese Spaltung zwischen Opfer und Täter durch die Gruppe vollzogen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, würde die Gruppe sich solidarisch mit dem Opfer zeigen, wäre die Macht von Nico und seiner Clique augenblicklich gebrochen. Das ist in Wahrheit die Gruppe, die den Täter auch in seiner Macht erschafft, ihm die Macht gibt und dann aber eine wahnsinnige Angst vor dieser Macht hat, die sie aber selber erzeugt. Und das ist, glaube ich, die unbewusste Gruppendynamik, die so fatal ist und die, glaube ich, für gesellschaftliche Ausgrenzungsprozesse genau dieselbe ist. Ich glaube, dieses Ekelgefühl, also wie du es beschrieben hast, das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass diese Spaltung zwischen Opfer und Täter vollzogen ist. Jetzt ist da irgendwie etwa eine unsichtbare Grenze, da darf man nicht ran, das ist irgendwie eklig. Das sind der ausgegrenzte Bereich. Das heißt aber, damit ist es voll vollzogen und damit wird auch Sophie zu irgendwie einer anderen Art von Mensch. Da ist irgendwas an ihr, da will man nicht hin, das ist anders, als ich's haben will oder als ich bin. Und ich glaube, damit ist der Boden bereitet für ein permanentes Mobbing und damit sind Dinge legitimiert, die eigentlich sonst in einem normalen Kontext nicht möglich wären.
Wenn man auch so ein Wissen über solche Gruppendynamiken hat, ich glaube, das kann auch entscheidend sein, um solche Dynamiken in eine andere Richtung rechtzeitig zu lenken. Also es schützt einen tatsächlich nicht unbedingt, weil solche Gruppendynamiken können unglaublich mächtig werden. Die finden auf einer ganz unbewussten Ebene statt. Und selbst wenn man dann etwas weiß darüber, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem reingezogen wird. Aber es ist zumindest ein Anker, an dem man sich vielleicht dann festhält und auch rausziehen kann. Und ich glaube, das kann auch interessant für Lehrkräfte sein, dieses Wissen zu haben und das dann den Schülern zu vermitteln, was da eigentlich genau gerade passiert, dass die das verstehen zumindest und dann weitergeben können.
Ich glaube, das ist sehr entscheidend, das, was du sagst, weil wenn man von dem Begriff von Hannah Arendt ausgeht, was Macht eigentlich ist, Macht ist nicht irgendwie eine mystische geheime Kraft, die einzelnen Leute innewohnt, außer bei Star Wars, sondern Macht ist Gruppenhandeln, also ein Zusammenwirken einer Gruppe erzeugt Macht. Und die Macht die der Täter hier über das Opfer hat, ist eigentlich ein kollektives Handeln der gesamten Gruppe und eine Dynamik, die innerhalb dieser Gruppe stattfindet, und zwar ein sehr unbewusstes Handeln. Also die Gruppe merkt gar nicht, dass sie selber ist, die das erzeugt, und denkt, es ist der Täter, der da so machtvoll ist. Und ich glaube, das zu verstehen, wie man selber damit hineinwirkt, ist der Schlüssel, um sich auch aus solchen Prozessen lösen zu können. Also Nico, wenn er Sophie angreift auf dem Schulhof, der macht nicht nur etwas mit Sophie, sondern der macht auch etwas mit Carla und allen anderen, die darum herumstehen. Auch die greift er in einer gewissen Weise an, oder deren Denken greift er an, nämlich indem er ihnen Schuldgefühle erzeugt, indem er ihnen auch Angst macht. Und das erzeugt eigentlich erst die wirkliche Mobbing-Dynamik.
Und weil die Gruppe aus Angst oder Schuld es ignoriert oder vielleicht sogar mitmacht, legitimieren sie diese Macht. Oder besser, schaffen diese Macht.
Ja, vielleicht nehmen wir jetzt nochmal Sophies Perspektive hinzu, also die betroffenen Perspektive. Einmal, wie sie es erlebt, das Mobbing selbst, und dann vielleicht auch, welche Folgen es hat für Sophie.
Sophie lebt mit ihren Geschwistern bei ihren Eltern. In der Entwicklungsgeschichte gibt es keine besonderen Auffälligkeiten. Später, als sich Sophie mit ihrer Geschichte in einer Therapie befasst, wird sie ihre Familienatmosphäre allerdings als etwas einsam beschreiben. Ihre Eltern arbeiten beide in Vollzeit und sind damit sehr absorbiert. Aber auch bei den gar nicht so wenigen Gelegenheiten, wo sich die Familie trifft, kommt eine wenig herzliche und aneinander interessierte Stimmung auf, wenngleich auch nichts Negatives spürbar wird. Alle scheinen irgendwie nebeneinander herzuleben. Auch die Geschwister untereinander haben keine enge Beziehung. So entgehen den Eltern auch die Veränderungen, die das Mobbing bei Sophie anrichtet. Zwar macht sie Andeutungen, denen die Eltern aber nicht so wirklich nachgehen, geben ihr Ratschläge, als handle es sich um einzelne Konfliktsituationen und nicht um ein System der Ausgrenzung, dem Sophie ausgesetzt ist. Zum Beispiel, wenn jemand etwas Blödes über dich sagt, musst du einfach drüber stehen. Sophie empfindet auch ihren Eltern gegenüber eine große Scham, über das Mobbing zu sprechen, verbirgt sich letztlich. Sie hat das Gefühl, als würde sie damit vollends ihre Würde verlieren, auch im Angesicht ihrer Eltern. Sie möchte nicht auch hier noch vor den Augen der anderen als Opfer erscheinen. Das lässt Sophie auch gegenüber den Lehrern schweigen. Das Mobbing bedeutet für Sophie einen tagtäglichen Spießrutenlauf. Sie versucht, sich zu verbergen, auch psychisch sich in sich hinein zu vergraben. Das Mobbing bedeutet für sie eine dauerhafte und nahezu unerträgliche Sichtbarkeit. Das Zeichnen gibt sie auf, überhaupt alles, womit sie sich zeigt. Sie fragt sich, warum ausgerechnet sie zur Zielscheibe geworden ist. Sie fühlt sich zunehmend hässlich und in ihrer Wesensart unpassend. Sie zieht sich extrem zurück, will nur noch verschwinden, hat auch Suizidgedanken.
Ja, zu den Folgen und wie es weitergeht für Sophie werden wir gleich noch kommen. Vielleicht können wir hier mal innehalten. Es gibt ja so eine häufige Frage oder Diskussion auch. Also sind Mobbingopfer irgendwie auch prädestiniert, also weil sie bestimmte psychische Unsicherheiten oder andere Merkmale haben. Was würdest du jetzt sagen, wenn du Sophies Geschichte hörst? Ist das irgendwie in ihr schon angelegt, dass sie sich so Zielscheibe irgendwie eignet?
Also ich finde diese Frage eigentlich schon problematisch, weil es ja eigentlich nichts gibt, was so ein Mobbing legitimiert. Also egal welche Auffälligkeiten oder Charaktereigenschaften, nichts rechtfertigt das Mobbing. Die Forschung über Mobbing zeigt auch, dass es keine in dem Sinne Persönlichkeitsmerkmale gibt, die eine Person dazu prädestinieren, zur Zielscheibe von Mobbing zu werden. Was ein entscheidendes Merkmal ist, ist der soziale Status. Also zum Beispiel, ob eine Person neu in eine Gruppe kommt. In der Arbeit, das kann ja auch in der Schule sein, wenn zum Beispiel die Kinder schon seit der Grundschule oder Kindergarten zusammen waren und jetzt kommt jemand neu dazu. Oder zum Beispiel Hierarchien, also wer ist oben, wer ist unten in der Hierarchie. Oder auch sowas wie zum Beispiel der Habitus, also wie bewegt sich jemand in einer Gruppe? Ist er sicher, kennt er sozusagen die unausgesprochenen Spielregeln, die es gibt? Oder muss die Person das erst lernen? Also zum Beispiel eine ganz bestimmte Art von Sprache zu verwenden. Man kennt es zum Beispiel bei Kindern, die als Erste aus der Familie auf ein Gymnasium gehen. Oder bestimmte sozioökonomische Aspekte. Also vielleicht nicht Geld da ist, um sich bestimmte Kleidung zu leisten. Das ist ja auch so ein Klassiker.
Ich glaube, es ist aber wirklich wichtig hervorzuheben, dass es dieses Moment des Zufälligen auch beim Mobbing gibt. Und dass vieles, was dann als Persönlichkeitseigenschaft irgendwie ursächlich zugeschrieben wird. Also hier haben wir es ja mit Sophie ist ja auch irgendwie komisch und die verhält sich komisch und die redet komisch. Nicht die Ursache, sondern eigentlich das Resultat von Mobbing ist. Also wenn jemand in so eine ohnmächtige Mobbing-Position gebracht wird und ausgegrenzt wird, dann bewegt er sich natürlich auch viel unsicherer und kann diese Souveränität nicht erlangen, die eine möglich ist, wenn man von der Gruppe gedeckt wird. Aber das ist das Ergebnis von einem Ausgrenzungsprozess. Und das, glaube ich, das sehen wir ja auch viel in unserer therapeutischen Arbeit. Das ist etwas sehr, sehr Prägendes. Also gerade wenn das in der Jugendzeit passiert, es formt die Persönlichkeit und die Persönlichkeitsstruktur bis hin, dass es eine Traumatisierung ist. Also die Persönlichkeitsstruktur massiv verunsichert, die eigentlich von ihrer Entwicklungsgeschichte her nicht diesen Weg nehmen müsste.
Vielleicht können wir jetzt nochmal gucken, was es für Sophie eigentlich so schwer macht, sich aus diesem Mobbing zu befreien und Hilfe zu suchen. Und dafür finde ich einen Aspekt wichtig, den würde ich jetzt mal das schützende Auge nennen. Und zwar meine ich damit einen inneren Glauben daran, dass man nicht alleine ist und es eine Person gibt, die mir helfen kann, dass es die gibt. Und darin muss ich innerlich dran glauben, sonst suche ich mir äußerlich nicht die Hilfe, selbst wenn sie da wäre. Und da ist es wichtig, zum einen einmal kann man auf Familiendynamiken gucken, da kommen wir vielleicht gleich dazu, aber auch auf die Mobbing-Dynamik muss man gucken. Es ist nämlich so, gerade bei Traumata oder eben bei so schweren Angriffen, dass das schützende Auge, selbst wenn das jemand verinnerlicht hat, angegriffen wird. Die Person soll ja isoliert werden und dann kann es sein, selbst wenn eine gute Familiendynamik da ist, dass das verinnerlichte schützende Auge zerstört wird oder beschädigt wird und die Person dann glaubt, niemanden zu haben, an den sie sich wenden kann.
Ich bin alleine. Abgründig finde ich das an der Stelle, also wie sie im Bus sitzt und um ihr psychisches Überleben ringt, während die anderen da so Spaß dran haben und in Heiterkeit herrscht und also tiefer könnte der Graben und die Vereinzelung ja gar nicht sein. Also man leidet und die anderen freuen sich.
Vielleicht können wir aber auch nochmal auf Sophies Familiendynamik kommen. Da gibt es nämlich, finde ich, auch Hinweise, dass dieses schützende innere Auge vielleicht zumindest ein Stück weit fehlt. Also sie wendet sich ja an die Eltern, aber die greifen das irgendwie nicht so richtig auf, zumindest nicht in der Massivität, wie das eigentlich stattfindet. Und das, obwohl es ja Hinweise gibt, dass Sophie sich auch äußerlich anfängt zu verändern, im Sinne von eine Symptomatik zeigt mit Rückzug, mit Aufgeben von Dingen, die ihr ursprünglich mal Freude gemacht haben. Und ich vermute mal, dass es schon nach außen hin sehr sichtbar geworden ist und trotzdem...
Zumindest Signale, Warnzeichen.
Ja, und trotzdem greifen die Eltern das nicht auf. Manche Kinder bekommen dann Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder oft zeigt sich das auch im Essverhalten, dass gar nicht mehr oder viel zu viel gegessen wird. Also es gibt schon oft dann, wenn es schon ziemlich weit fortgeschritten ist, schon eigentlich Symptome, die darauf deuten, dass es dem Kind nicht gut geht. Und selbst wenn man noch nicht weiß, um was es gehen könnte, muss man solche Symptome eigentlich immer ernst nehmen. Und da gucken die Eltern aber nicht richtig hin. Das heißt, der Blick geht eigentlich ein Stück weit an Sophie vorbei. Und ich denke, das ist auch die fehlende schützende innere Instanz in Sophie, dass sie merkt, dass die Personen, die ihr eigentlich diesen Schutz geben sollten und sie verteidigen sollten in einer Notsituation, dass die nicht wirklich präsent sind.
Also da ist sie eigentlich ein zweites Mal allein in der Familie und findet da sozusagen auch nicht diesen Kontakt, der ihr helfen könnte.
Ja.
Ich glaube, also sie verbirgt sich ja sehr, da müssten die Eltern, glaube ich, dann sehr gut aufpassen und das sehr fein wahrnehmen. Und hier wird ja beschrieben, dass die Eltern das nicht können, auch weil sie sehr viel arbeiten müssen und absorbiert sind. Da könnte man auch wieder die soziale Dimension natürlich davon im Auge haben. Was aber auch eben eine große Rolle spielt und sich ja auch in die Familiendynamik dann hinein einwirkt, ist ja der Aspekt der Scham. Also ich glaube, wenn man es psychisch beschreibt, was das Mobbing jetzt bei Sophie anrichtet, dann ist es ja vor allem erstmal eine riesige Scham, die erzeugt wird. Also sie beschreibt das ja irgendwie hier als unerträgliche Sichtbarkeit, so kommt ihr das vor. Das ist ja genau die Definition von Scham, also auf eine Weise gesehen werden, wie man nicht gesehen werden will, sich entblößt fühlen, gedemütigt fühlen, als Opfer behandelt werden. Und ich glaube, diese Scham nimmt ihr das Sprechen.
Ja.
Sie macht sich stumm und verschließt ihr auch den Weg, sich Hilfe zu holen. Also ich glaube, um ihre Würde noch zu verteidigen, das Gefühl irgendwie, aber nicht überall und immer Opfer zu sein, teilt sie sich nicht mit. Also dem Lehrer zu sagen, was los ist, hieße ja, sich zuerst mal als Opfer zu erkennen, ja, zu geben.
Und die Scham darin zu wiederholen.
Ich bin ein Opfer, oder das den eigenen Eltern zu sagen. Und ich glaube, sie verteidigt ihren Selbstwert, indem sie schweigt, um vielleicht einen inneren Bereich auch noch irgendwie abzuschließen, der nicht gedemütigt ist. Und dahinter steht eigentlich dann schon der Wunsch, ansonsten möchte ich verschwinden und mich suizidieren. Sie hat ja auch Suizidgedanken.
Also es geht um eine wirklich existenzielle Scham.
Deswegen, glaube ich, kommt man da auch nicht auf so direkten, offenen Weg ran. Also wenn man sie jetzt fragen würde, Lehrerin, wirst du denn gemobbt? Dann würde sie vielleicht Nein sagen, weil sie auf einer psychologischen Ebene hört, bist du denn ein Opfer? Und nein, bin ich nicht. Und ich glaube, das erfordert von einer dritten Partei, die da eingreift, und was, glaube ich, hier notwendig wäre, eine wahnsinnige Sensibilität auch für die Scham und die Verletzlichkeit einer betroffenen Person. Vielleicht hören wir, wie die Geschichte weitergeht und auch welche Folgen das für Sophie hat, womit wir jetzt ja auch dann an ein psychotherapeutisches Thema ranrühren.
Das Mobbing zerläuft sich in der Oberstufe. Das Ende der Schulzeit empfindet Sophie als Befreiung. Im Studium findet Sophie gute und wirkliche Freunde. Das Mobbing wiederholt sich nicht. Es bleibt aber etwas in Sophie. Das wird für sie an jeder Stelle fühlbar, wo sie sich gegenüber einer Gruppe zeigen muss, aber auch einfach nur auf der Straße an einer Gruppe vorbeilaufen. Es fühlt sich für sie so an, als wäre an ihr etwas, das andere bemerken und sich daran festhaken könnten. Es bleibt zudem ein entfremdetes Verhältnis zu sich und ihrem Körper. Ein Gefühl im tiefsten Inneren ist etwas Ekliges, das sie verbergen muss. Zudem hat Sophie eine Stimme in sich, die außerordentlich hart und grausam mit ihr umspringen kann. Wenn ihr etwa kleine Peinlichkeiten passieren, den anderen vielleicht kaum nachgehen würden, kann sie sich wochenlang schämen oder es nur mit sich aushalten, indem sie versucht, bloß nicht daran zu denken. Zum Beispiel, als sie einen Gruß erwidert, der eigentlich gar nicht an sie gerichtet war, sondern an eine hinter ihr stehende Person. Unter Leuten zu sein, erschöpft sie sehr. Vor allem, weil sie dann ununterbrochen beschäftigt ist, sich selbst abzuscannen, ob an ihr irgendetwas Auffälliges oder Peinliches ist. Oder im Nachhinein das Treffen noch einmal grübelnd durchzugehen und an vermeintlich peinlichen Stellen hängen zu bleiben.
Ja, wie würdest du denn jetzt aus einer psychoanalytischen Perspektive die Folgen, die das Mobbing für Sophie hat, beschreiben?
Also ich würde sagen, dass die Erfahrung, die sie da machen musste, auf jeden Fall eine traumatische Qualität für sie hatten. Also man sieht es allein schon daran, dass es bestimmte sogenannte Trigger-Situationen für sie gibt, also wo sie schon allein physiologisch darauf mit einer Angstreaktion reagiert, also an den Gruppen vorbeizulaufen, damit rechnen, dass an ihr etwas wieder komisch ist, dass sich das wiederholt. Oder auch daran, dass es was in ihrem Selbstwert Brüchiges gibt, also etwas Ekliges in sich zu haben, ist ihre Angst. Das heißt, da sieht man auch eine tiefe Beschädigung und zum Beispiel dieses massive Grübeln, das ist ja etwas, was auch zum Beispiel mit Trauma zu tun haben kann, vielschichtig sein, viele Gründe haben, aber ich denke, bei ihr aus dieser Traumaerfahrung vor allem heraus entsteht. Aber was man auch sieht, dass es nicht völlig desintegriert ist. Also Sophie kann ja zum Beispiel ein Studium aufnehmen und bewältigen. Sie kann neue Freundschaften, das ist ja auch wichtig, knüpfen, obwohl sie ja mit Sicherheit auch guten Grund hätte, da sehr misstrauisch zu sein. Und trotzdem gelingt es ihr. Also man könnte vielleicht sagen, dass das Trauma eingekapselt ist. Also es wird an manchen Stellen, bricht es sozusagen hervor und wird auch sichtbar. Sie hat aber trotzdem eine funktionierende psychische Struktur. Man kann sich auch vorstellen, dass das eine enorme psychische Leistung von ihr ist, sich das Gute erhalten zu haben und dann auch darauf aufzubauen. Was jetzt psychoanalytisch vielleicht noch wichtig ist, ist, dass im Grunde in Sophie es eine Art von Spaltung gibt, die dazu führt, dass sie innerlich das Mobbing in manchen Teilen zumindest noch fortsetzt. Es gibt ein sogenanntes Täterintrojekt. Also bei traumatischen Prozessen passiert es nicht selten, dass der Täter in die innere psychische Struktur einwandert, eindringt. Man sieht es bei Sophie zum Beispiel daran, dass sie eine Stimme in sich hat, die mit unglaublicher Härte und Grausamkeit mit ihr spricht. Also sie zum Beispiel verurteilt, kann man sich ja vorstellen, oder ihr sagt, dass sie nicht gut genug ist oder wie auch immer das dann genau aussieht. Aber das wäre ein sogenanntes Täterprojekt bei Sophie. Und auf der anderen Seite macht sie sich damit innerlich natürlich auch wiederum selbst zum Opfer, weil sie trifft sich damit ja selber. Also sie selber wird dann auch auf einer anderen Seite wieder klein und unfähig und ja, Ekel kommt hier ja vor, also eklig. Also da ist sie auch gleichzeitig wieder die Betroffene und vielleicht das Opfer. Und darin kann man sehen, dass in ihr diese Mobbing-Situation in Bereichen ihrer Psyche weitergeht.
Also darin wäre dieses Sadomasochistische, ne? Da gibt es einen Teil in ihr, der sie sadistisch quält und einen anderen Teil, der das masochistisch erduldet. Also die Selbstqual als fortgesetzte Qual, die man selber erlitten hat. Ich glaube aber auch, dass das ja eine Schutzfunktion hat. Also das haben wir ja in unserer Folge über die Identifikation mit dem Angreifer. Wie kann sie sich davor schützen, dass ihr das wieder passiert, indem sie im Grunde das Gesetz des Täters befolgt? Also sich so verhält, dass sie nicht angreifbar wird, dass sie keine Schwäche zeigt, dass sie niemals in eine ohnmächtige Situation gerät. Na, dann hat sie eigentlich, du hast vorhin gesprochen von diesem Über-Ich, das ihr fehlt oder das in ihr gar nicht so entwickelt werden kann, auch in der Mobbing-Situation. Das wäre jetzt ein sehr, sehr strenges Über-Ich, sehr hartes Über-Ich. Das stellt sehr harte Gesetze auf, um sie aber eigentlich zu schützen. So musst du sein, dann wirst du nicht wieder so gedemütigt.
Sadomasochistisch, davon würde man sprechen, wenn es in irgendeiner Form auch lustvoll bei Sophie besetzt ist, was sein kann. Also so komisch sich das anhört, ist eben, wenn man solche Gewalterfahrungen gemacht hat, dass man dann auch sich mit dieser Lustkomponente identifiziert und das dann immer wiederholen muss, weil es irgendwie so eine Art Befriedigung dabei gibt.
Was aber letztlich eine Form von Traumabewältigung ist. Wir haben es mal in unserer Folge über Perversion thematisiert.
Kann aber auch, wenn es jetzt nicht diese Lustkomponente irgendwo untergründig hat, auch zum Beispiel eine zwanghafte Struktur sein oder eine phobische Struktur, also vermeidend.
Was würdest du denn sagen, wo wäre dann so ein therapeutischer Ansatzpunkt mit Sophie, wenn sie in eine Behandlung käme? Oder kommt sie ja, glaube ich, auch, wie es hier beschrieben ist?
Also ich glaube, zum einen erstmal auch diese Dynamiken verstehen. Also verstehen, was genau passiert ist. Und häufig auch die Überzeugung auflösen, dass man selbst das Problem gewesen sei. Das besteht nämlich häufig noch, dass es damit eine Identifikation gibt, dass man irgendwas an sich hatte, was es gerechtfertigt hätte oder irgendwie begründen würde. Und dann geht es, glaube ich, auch viel darum, dieses Täterintrojekt, den Täter wieder aus sich heraus zu komplimentieren. Also ihn überhaupt erstmal zu identifizieren, weil es ja scheinbar die eigenen Stimmen sind. Und dann auch eben zu merken, diese Seite, die gehört eigentlich nicht zu mir, die gehört zu jemand anderem. Das ist in mich eingedrungen, aber es bin nicht ich. Zum Beispiel, wenn es um die Scham geht. Also sich zu sagen, eigentlich muss nicht ich mich schämen, sondern der andere hat etwas gemacht, wofür er sich schämen muss.
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in so einer Dynamik auch das Thema Hass eine große Rolle spielt. Also in der doppelten Hinsicht, der Selbsthass, also auch verinnerlichtes Mobbing, also man selbst ist etwas Hassenswertes, aber ja auch das, was für Sophia nicht möglich war, was aber in ihr vielleicht trotzdem eine Rolle spielt, nämlich sich zu wehren, das wenigstens Nico einmal ins Gesicht zu sagen oder den Freundinnen und so weiter. Und das nicht zu können, das haben wir in unserer Folge über Hass, das kann ja auch etwas wie ein Reservoir an Hassgefühlen innerlich aufstauen, die dann auch neue Beziehungen vergiften. Also man hat sozusagen, man ist innerlich auch mit Hass angefüllt. Und ich glaube, hier in einen Moment von Versöhnung auch mit seiner eigenen Geschichte zu kommen, es gehen lassen, merken, dass der Hass, den man vielleicht in sich hat, letztlich einen immer wieder und wieder an diese Situation bindet, auch das kann ein befreiendes Moment sein. Aber vielleicht für manche ja auch Täter, sofern es möglich ist, auch noch zu konfrontieren. Das ist ja auch eine Form von Gerechtigkeit herzustellen. Das hängt natürlich jetzt sehr von dem Kontext ab.
Ich glaube, es geht auch wesentlich noch um eine Arbeit am Über-Ich, also was ich vorhin das schützende Auge genannt habe. Und zwar eines, was mich sozusagen nicht völlig alleine lässt und mich einer Situation ausliefert, aber auch nicht so tyrannisch verfolgt und mich tyrannisiert grausam, wie man es ja bei Sophie hier sehen kann. Ich würde gerne auch nochmal sagen, bei Sophie nimmt es eine Wendung, wo sie etwas Konstruktives in ihr Leben einbringen kann und aufbauen kann. Ich möchte aber schon auch nochmal betonen, wirklich wie destruktiv die Folgen von Mobbing immer sind, aber auch, dass das für manche Menschen wirklich Möglichkeiten im Leben dauerhaft verstellt oder zerstört. Also Mobbing richtet wirklich unter Umständen massiven und nachhaltigen Schaden an, sodass es der Person vielleicht nicht möglich ist, einen Lebensweg zu gehen, den sie hätte eigentlich gehen können, der ja eigentlich offen gestanden wäre, sondern sie zum Beispiel so selbstdestruktiv mit sich umgeht, dass sie manche Dinge, zum Beispiel arbeiten gehen, nicht bewältigen kann. Oder Freundschaften aufbauen oder Partnerschaften.
Wenn wir uns die Situation des Mobbings jetzt selbst nochmal anschauen und vielleicht zum Schluss der Folge auf die Frage kommen, was für Lösungen oder Auswege gibt's denn aus psychoanalytischer Perspektive? Dort ist ja schon einen Punkt genannt, dass es eigentlich wichtig wäre, Gruppen, Schulklassen, ich sag mal, psychologisch zu alphabetisieren, also ein Wissen auch einfach über Gruppenprozesse und Mobbingdynamiken in einer Klasse zu lehren, dass die Mitglieder der Gruppe auch das durchschauen können, was gerade passiert. Ich glaube, das stärkt das Ich, wenn man es psychoanalytisch ausdrückt. Was wäre denn, wenn man jetzt auf Sophies Situation schaut, was wäre dann vielleicht dann noch ein Weg gewesen, wie man Sophie hätte helfen können?
Wenn man jetzt vielleicht erstmal den Aspekt nimmt, wie Sophie sich selber helfen kann, wäre ein erster Schritt raus aus der Situation. Also in dem Moment, wenn sie kann, das ist die große Schwierigkeit, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Aber wenn es irgendwie geht, immer Auswege suchen, wo sie sich herausnimmt. Es wird bei solchen Dynamiken nämlich in der Regel nicht besser. Man kann nur verlieren. Deswegen ist eigentlich die Option weg. Bis hin zu, ich meine, sie ist 13, da kann sie es noch nicht selber entscheiden, aber vielleicht die Klasse zu wechseln, um wirklich sich ganz rauszunehmen. Manchmal ist das der letzte Ausweg und manchmal aber auch dann der rettende Ausweg. Ein zweiter wichtiger Punkt ist wirklich, dritte Instanzen einzuschalten. Also sich an Lehrer zu wenden, Lehrkräfte, an die Eltern, aber vielleicht auch, es gibt ja externe Beratungsstellen, die explizit, das führen wir auch in den Shownotes auf sowas spezialisiert sind. Oder sich an Vertrauenslehrkräfte zu wenden, an Therapeuten auch. Das kann auch ein erster Schritt sein. Also sich auf jeden Fall an eine dritte Instanz wenden, die einzuschalten. Wir haben ja aber auch gehört bei Sophie, warum das so schwierig ist. Und deswegen, das wäre dann, da kommen wir, glaube ich, zu der anderen Seite, ist es so wichtig, dass eben diese dritten Instanzen aufmerksam für so etwas sind. Ist natürlich schwer, glaube ich, auch in der Struktur unserer Schulen, in den Überfüllungen und Überforderungen, denen, glaube ich, Lehrkräfte ausgesetzt sind. Aber zumindest zu versuchen, da irgendwie ein wachsames Auge zu haben.
Ich glaube auch wichtig, dass auch Lehrkräfte selbst, wenn man jetzt das Beispiel Schule nimmt, auch eine Sensibilisierung für die psychologische Dimension von Mobbing haben. Nämlich dann auch für die eigene Verwicklung. Es ist ja durchaus möglich, dass auch die Lehrkraft eigentlich was wahrnimmt, sich schuldig fühlt, weil sie nicht wirklich weiß, wie sie eingreifen soll oder irgendwie diesen Zustieg nicht findet und selber sich mit diesen Identifikationsprozessen verbündet. Ne? Und irgendwie dann Sophie schimpft, wenn sie dann so heftig reagiert, wenn sie getriezt wird oder sowas. Ne? Also sowas kann auch stattfinden. Auch Lehrer sind nicht gefeit davor, in die Mobbing-Dynamik einbezogen zu werden. Zumindest auf eine Weise, dass sie diese Schuldlogik mitmachen. So, ne? Also irgendwie stört Sophia ja auch und hat ja auch was dazu beigetragen, ne? Und beide Seiten und sowas, dass man auf so eine pseudo-salomonische Lösung kommt, die eigentlich völlig das Täter-Opfer-Verhältnis verkennt.
Ich glaube wirklich, die Dynamik des Ganzen zu verstehen, ist so zentral. Also auch, es gibt ja Schulen, dazu gibt es ja auch Statistiken, wo sich so Mobbing-Situationen häufen. Muss nicht so sein, aber gibt's eben. Und da auch genauer zu schauen, gibt es etwas in der Struktur der Schule oder des Umfeldes, in dem die Schule liegt und so weiter, wo sich vielleicht etwas in dieser Gruppe der Jugendlichen und Kinder oder im, wenn man jetzt ans Arbeitsumfeld denkt, bei Erwachsenen, wiederholt. Also auch diese Seite zu reflektieren.
Also dritte Instanzen sind, glaube ich, das Entscheidende in solchen Prozessen. Man könnte gruppenpsychologisch auch sagen, Mobbinggruppen haben ihre dreidimensionale Struktur verloren. Also eine Gruppe, die eine dreidimensionale Struktur hat, die hat Regeln für ihr Zusammenleben, die für alle gelten, auf die sich alle verständigen und auf die sich alle auch beziehen können. Also man darf mit einem anderen Menschen nicht so und so umgehen. Und das gilt für alle. Mobbing, und das steckt ja eben auch schon im Wort drin, verwandelt die Gruppe in einen Mob. Und ein Mob ist im engeren Sinne keine Gruppe, weil es eben diese Dreidimensionalität fehlt, sondern ein Mob ist eigentlich eine Zusammenhäufung von Menschen, die von Affekten getrieben werden. Also hier von Aggressionen, aber auch eben von Angst und Schuld. Und eine Gruppe, die so stark in den Sog von solchen Dynamiken gerät, braucht meistens von außen diese dritte Dimension wieder. Also es muss ein Lehrer oder wer auch immer wiederherstellen. Der muss das Gesetz wieder installieren in der Gruppe, die Regel wiederherstellen. Wenn das nicht passiert, dann herrscht Anomie und dann ist letztlich alles möglich. Also das weiß man und ich glaube, da kann man auch nochmal auf eine größere gesellschaftliche Ebene kommen, ja aus totalitären Gesellschaften. Es ist auch ein Gedanke ja von Hannah Arendt, dass das Charakteristikum einer totalitären Gesellschaft ist, dass sie eben keine Gruppe hat oder keine Gesellschaft im weiteren Sinne, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft zum Mob wird. Also eine affektgetriebene und dadurch auch sehr lenkbare Masse von Menschen, die eben von Angst, von Schuld, von Aggressionen hin und her bewegt wird. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal kurz auf dieser gesellschaftlichen Ebene bleibe, das, was ja so unendlich bedrückend und auch schockierend ist, finde ich jetzt gerade an einer Gesellschaft wie dem Nationalsozialismus, dem NS-Staat, ist ja, wenn dann selbst die dritten Institutionen in diesen Mob einbezogen werden. Mhm. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Lehrer mehr oder eine Polizei oder ein Gericht oder irgendein Jenseits, sondern der Lehrer, die Polizei, das Gericht selber sind Teil des Mobbing, betreiben das Mobbing oder, das ist ja die Gipfel der Perversion, organisieren sogar das Mobbing. Also das ist die totalitäre Gesellschaft, wo es kein Jenseits, nichts Drittes mehr gibt, sondern alles in diese Dynamik der Verfolgung einbezogen ist und die komplette Gesellschaft eigentlich spaltet in Täter, Mittäter und Opfer. Und ich glaube, daran sieht man, wie wichtig das für eine Gesellschaft ist, solche Dreidimensionalitäten zu haben, also Institutionen, die immer jenseits nochmal stehen, die eingreifen können in einen Prozess, ohne von ihm selbst affiziert und einbezogen zu sein. Also eben, dass es nicht die Gruppe total wird oder die Ideologie total wird, sondern es immer ein Außerhalb dessen gibt. Und deswegen glaube ich auch so wichtig, unsere Institutionen zu schützen und ihnen diesen Charakter zu bewahren. Sonst geraten wir, glaube ich, in eine Gesellschaft des Mobbings oder eine Gesellschaft eben der totalen Ausgrenzung.
Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, zu zeigen, dass Mobbing nicht etwas ist, was allein in der Schule stattfindet und bestimmten Gruppen, sondern dass letztlich Mobbing etwas ist, was höchste Relevanz hat für das Zusammenleben einer Gesellschaft. Damit beschließen wir die Folge. In der nächsten Folge wollen wir wieder einmal eine Fallgeschichte erzählen. Es wird um eine Borderline-Dynamik gehen. Ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Jetzt aber wünschen wir euch erstmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört. Tschüss.